Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Die Weihnachtspause steht kurz vor der Tür. Nicht nur für die ausgelauchten Bundesliga-Kicker, sondern auch bald für uns hier im Podcast. Erstmal herzlich willkommen an alle an den Geräten zu Hause. Willkommen an Pit Gottschalk. Pit, wie überspielt bzw. wie überpodcastet bist du denn schon?
Ja, wir haben ja fleißig gearbeitet in diesem Halbjahr. Wir haben die Frequenz unseres Podcasts weit erhöht und haben eine wirklich sehr treue Zuhörerschaft uns, angedient. Deswegen, glaube ich, haben wir auch eine kleine Pause verdient. Obwohl die Bundesliga ist gerade so spannend, die zweite Liga noch mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich eine Pause möchte, aber wir machen auch mal zwischen Weihnachten und Neujahr ein paar Tage frei. Geht ja schon wieder Mitte Januar los, ist ja klar.
Definitiv, das ist nicht mehr lange hin. Also die Pause ist sehr, sehr kurz, aber wir haben einen dabei, der, ja, vielleicht ist er auch schon überspielt, beziehungsweise vom...
Eine Legende haben wir heute im Podcast. Eben. Eine Legende des VfB Bochum. Nein, kein Spieler, kein Funktionär, kein Trainer, sondern die Legende des VfB Bochum.
Eine Reporter-Legende. Günther Pohl nämlich ist bei uns. Hallo Günther.
Hallo, warme Worte.
Ja, verdient, würde ich mal sagen. Radio Bochum, deine Heimstätte sozusagen. Und für die, du hast es mir nochmal erzählt, 1278 Spiele des VfL Bochum?
Ja, in Folge, ohne Unterbrechung. Plus zwei wegen Corona vom Fernsehen, weil da durfte ich nie ins Stadion. Also letztes Spiel, was ich verpasst habe, war am 28. April 1990 in Nürnberg.
Ja, aber sag mal, du im Ruhrgebiet, du hast große Vereine da. Borussia Dortmund, Schalke 04, mit Abstrichen vielleicht Rot-Weiß Essen. Warum VfL Bochum?
Einmal, weil ich in Bochum geboren bin. Also ich habe mir den Verein, es gibt ja so schön dieses englische Wort, man hat sich den Verein nicht ausgesucht, man ist da rein geboren worden. Und ich werde immer wieder gefragt, warum ich so enthusiastisch mich über einen Sieg, zum Beispiel, sage ich mal, ein 1-0 gegen, ohne jemand nahezutreten, Waldhof Mannheim freue. Dann sage ich immer, deshalb freue ich mich so, weil ich nicht weiß, ob das der letzte Sieg war in der Vereinsgeschichte.
War denn deine Liebe zum Verein irgendwann mal auf die Probe gestellt, wo du sagtest, wie konnte mir das passieren? Kann ich mir nicht was anderes aussuchen?
Nee, weil als VfLer weiß man, dass man zwei Drittel seine Spiele verliert in seinem Leben. Also wenn du Bochumer bist, weißt du, zwei Drittel verlieren ist schon eine gute Quote. Und wenn du das aushältst, dann bist du auch gestählert für das Leben außerhalb des Fußballs.
Ja, aber die Ränge waren ja nicht immer so voll im Ruhrstadion. Es gab ja auch mal Zeiten, wo es richtig, richtig leer auf den Rängen war. Jetzt, finde ich, ist die Verbundenheit immer noch sehr groß, obwohl man auf dem letzten Tabellenplatz liegt und wahrscheinlich historisch schlecht gerade abschneidet die Saison. Wie empfindest du denn so die Volksseele? Steht man noch zu seinem VfL auch in dieser schwierigen Zeit?
Ja, das ist phänomenal, mehr denn je. Der VfL hat also seine Mitgliederzahl in den letzten 10 Jahren von 10.000 auf 30.000 gesteigert. In allen Breiten, Merchandising, Sponsoren, in allem schreibt der VfL steigende Quoten. Und was mich am meisten beeindruckt ist, dass die Spiele jetzt im Stadion, wir haben ja nur ein kleines Stadion, grundsätzlich im Heimbereich seit jetzt 2-3 Jahren ausverkauft sind nach Corona. Und dass die Leute, wir sind Tabellenletzter der VfL Bochum, spielt eine Grottensaison, muss man zwischendurch auch mal sagen dürfen. Und dann ist innerhalb von wenigen Stunden die 2600 Karten für Berlin, die sind weg. Und es gibt so viele Auswärtsfahrer beim VfL wie noch nie. Und das ist schon ein Phänomen. Da muss man schon sehr, sehr leidensfähig sein.
Eine letzte Frage, bevor wieder Malte zu Wort kommt. Der kennt das schon, dass ich manchmal so ein bisschen wegschubse, weil es interessiert mich wirklich, Günther. In der Relegation, ihr habt das Heimspiel 0-3 verloren und fahrt dann zu Fortuna Düsseldorf. Hast du selbst dran geglaubt, dass ihr das nochmal drehen könnt?
Nein, auf gar keinen Fall, weil auch wenn das Hinspiel unglücklich lief, wie ein Eigentor im Gegenzug trifft Bernardo Aluminium, das war sehr unglücklich, aber dann auch deutlich, hätte hinten raus auch noch deutlicher werden können. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und dann komme ich am Stadion an und da wird der Mannschaftsbus vom VfL begrüßt von den Düsseldorfern mit den Sprechchören Absteiger, Absteiger. Und dann wird man doch so ein bisschen nachdenklich. Und was dann passiert ist, ja, begreife ich heute noch nicht.
Auch eine besondere Situation dann gewesen in deinen über 30 Jahren dann für den VfL Bochum am Mikro und als Fan ja noch viel länger.
Ja, natürlich. Ich habe mich auch gezwungen vor dem Spiel. Ich habe gedacht, sollte es eine Überraschung geben, du bleibst ganz ruhig gegen alle Gewohnheiten, die du sonst an den Tag legst. Das war schwer.
Das denke ich mir. Also selbst ich habe ja wirklich ein Herz für VfL Bochum und habe deswegen auch mitgezittert. Aber ich hätte keinen Pfifferling mehr drauf gewettet, dass die Bochumer das nochmal drehen. Zahlt man diese Saison, um mal in die Aktualität zu kommen, vielleicht den Preis dafür, dass man alles aus sich rausgeholt hat in der Relegation und vielleicht in der Euphorie oder in der Unterschätzung der Situation, sowas passiert uns nie wieder, die Saison so schlecht gestaltet, wie es jetzt gerade läuft?
Die Fehler liegen vorher. Die Fehler, die Ursachen, warum es beim VfL, nachdem es so steil aufwärts ging, in den letzten Jahren wieder nach unten ging, liegt ein paar Jahre schon zurück. Der VfL ist aufgestiegen. Wir haben einen Trainer, Thomas Reis. Wir haben einen Sportvorstand, Sebastian Schinzelorz. Das funktionierte top. Beide erstmals in dieser Position, Reis als Cheftrainer. Schinzelorz als Sportvorstand, das klappte reibungslos. Und dann ging es los, dass Thomas Reis mir bei einem Essen im Sommer erzählte, ich habe ein Angebot von Schalke, ich haue hier ab. Das hat sich auf die Mannschaft übertragen und dann musste Thomas Reis irgendwann entlassen worden gehen. Zeitgleich oder ein bisschen Abstand verlieren wir Sebastian Schinzelorz an den VfL Wolfsburg. Beide Sachen unverschuldet. Und dann kam der Fehler, dann hat man geglaubt, auch im Aufsichtsrat, was ich auch noch nachvollziehen kann, dass man mit eigenen Leuten das wieder schließen kann und hat Patrick Fabian zum Sportvorstand gemacht. Der hat dann Leute geholt aus Berlin, Marc Lettau und sogar einen Mannschaftsbetreuer aus Berlin, warum auch immer. Und das ging vollends in die Hose und das ist jetzt kein Spruch. Eine Woche nachdem Sebastian Schinzelorz weg war, und dann irgendwann Patrick Fabian als neuer Sportvorstand vorgestellt wurde, hat mich ein Sponsor angerufen und hat gesagt, Günther, sag mal, du kennst den doch schon seit der Jugend. Spinnt der? Der will den VfL revolutionieren. Der weiß der nicht, wo er herkommt und wofür der VfL Bochum steht. Das ging dann los mit dem Trainer, Thomas Letsch. Das ging, dann wurde, was keiner dafür kann, kam die Burnout von Patrick Fabian. Danach hat er sich um andere Dinge auch gekümmert, Frauen, Fußball, U21. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr ums Kerngeschäft und die Transferperioden, die letzten beiden, die waren alles andere als glücklich. Man hat revolutionären Fußball einführen wollen, was die Mannschaft, so wie sie zusammengestellt war, gar nicht konnte. Und die finanziellen Folgen, die badet jetzt Ilja Kenzig im Moment als One-Man-Show aus. Es ist ein Glücksfall, dass Ilja Kenzig da ist, weil sonst sehe ich den VfL Bochum auch finanziell ganz woanders. Aber mit Ilja Kenzig, und das ist natürlich auch ein Verdienst des Aufsichtsrates, wenn ich ihn gerade kritisiert habe bei der Auswahl, ist ein absoluter Glücksfall und ist der, ja, der Mann, der Macher, der alles, der Sympathieträger. Und wenn das einer nochmal in den Griff kriegt, dann ist das Ilja Kenzig.
Um die Situation in den Griff zu kriegen, wie wichtig wären denn da aus deiner Sicht jetzt diese möglicherweise 3 Punkte am grünen Tisch nach dem Feuerzeugwurf von Berlin?
Also unabhängig, das Urteil wird ja wahrscheinlich nicht mehr jetzt in den nächsten 2 Tagen kommen. Unabhängig gibt es vor dem letzten Heimspiel des Jahres dem VfL wahnsinnigen Auftrieb. Die Leute, die haben gesehen, dass die Mannschaft mit 10 Spielern geliefert hat. Ja, über 90 Minuten, habe ich bis diese Saison eigentlich richtig erlebt. Erst einmal, das war das Heimspiel gegen Leverkusen. Das war richtig gut. Es solidarisieren sich die Leute mit dem VfL aus dieser Situation heraus. Das gibt dem Heimspiel nochmal einen Push. Und wenn man danach guckt, Mainz, gut, die haben die Bayern geschlagen, aber das machen die auch nicht jede Woche. Dann hat der VfL 2 Heimspiele gegen St. Pauli und gegen Leipzig. Und dann kann man ganz schnell mit diesen 2 Punkten sich da wieder ranrobben. Denn zumindest Kiel und St. Pauli, die sind noch nicht allzu weit weg und da geht immer noch was. Aber Voraussetzung ist natürlich ein Heimsieg am Sonntag gegen Heidenheim, die ja noch im Europapokal am Donnerstag ran müssen.
Du kennst Torwart Patrick Drewes sehr gut. Er hat das Feuerzeug abbekommen beim Auswärtsspiel bei Union Berlin. Und es gab dann plötzlich unter anderem von Schiedsrichter Gräfe ja den Verdacht, und zwar ziemlich klar formuliert, dass er sich angestellt habe, dass er das vorgetäuscht hätte. Traust du Drewes das zu? Wir können ja nur eine Ferndiagnose stellen und die ist nicht besonders seriös. Würdest du ihm aber, weil du seinen Charakter kennst, ihm so etwas zutrauen?
Bitte, ich bin jetzt ganz frech. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass ein Spieler von einem Gegenstand getroffen wird. Die Verletzung, die Art der Verletzung ist völlig unerheblich. Mhm. Und dass man sich allein da echauffiert und dann auch im Kabinentrakt geschimpft wurde, Schauspieler, und sind unterirdische Fälle. Es sind Leute, die auf dem Fußballplatz, und die gibt es in jedem Stadion, sich daneben benehmen. Und wenn der Verein dafür die Verantwortung trägt, dann muss reagiert werden. Ich nenne zwei Beispiele. Schiedsrichter Petersen wurde beim Pokalspiel Osnabrück gegen Leipzig von einem Feuerzeug getroffen. Das Spiel wurde abgebrochen. Niemand hat gefragt, wie schwer der verletzt war. Das Spiel wurde für damals, wenn ich mich richtig erinnere, für Leipzig gewertet. In Bochum ist es passiert. Ein Idiot wirft einen Bierbecher auf den Linienrichter. Egal, ob der, wie schwer der verletzt war und ob der verletzt war. Er hat sich an den Kopf gepackt, ist gerade vom Platz gegangen. Weiß kein Mensch, ob er was hatte oder nicht. Der Schiedsrichter hat das Spiel abgebrochen. Das Spiel ist für Mönchengladbach geworden. Ich weiß nicht, wo jetzt ein Unterschied, ob ein Schiedsrichter ein anderer Mensch ist als ein Spieler. Ja? Und wenn man sagt, ja, der Schiedsrichter muss das Spiel ja noch weiterführen können, da gibt es den vierten Unparteiischen. Wenn man eine Zerrung sich als Schiedsrichter zusagt, pfeift der vierte Unparteiische. Der VfL hätte das Spiel mit 9 Mann beenden müssen. Insofern verstehe ich die ganze Diskussion. Es geht nicht darum, wie schwer Patrick Drewes verletzt ist, sondern es geht darum, dass er von einem Gegenstand getroffen wurde. Muss jetzt dann per Ferndiagnose Herr Gräfe oder Olli Kahn, der schon mal einen Golfball an den Kopf bekommen hat, muss der jetzt sich ausschwingen und das verteidigen, ist für mich nicht nachvollziehbar und bin ich auch nicht mehr bereit, darüber zu diskutieren. Die Sachlage ist klar, es muss entschieden werden, es kann auch kein Wiederholungsspiel mehr geben, weil eben der Schiedsrichter das Spiel zu Ende geführt hat. Insofern ist das jetzt eine Entscheidung, die sollte schnell kommen und die sollte auch knallhart sein. Und was mich am meisten irritiert ist, dass Union Berlin bis heute nur ganz dezente Entschuldigungen im Rahmen der PK, Horst Held und danach gebracht hat und sich noch nicht einmal öffentlich entschuldigt hat. Ich weiß auch nicht, ob man schon mal Kontakt aufgenommen hat nach Bochum zu Patrick Drewes. Union und St. Pauli, die ist man ja geneigt, weil sie sympathisch rüberkommen, so mit so einem Heiligenschein zu versehen. Die Erscheinung am Wochenende auch bei St. Pauli haben eigentlich gezeigt, dass sie genauso ein Verein sind mit Idioten, wie sie es in jedem anderen Verein auch gibt. Das ist Fakt.
Um auf Patrick Drewes nochmal zu kommen, der hat jetzt erstmal eine Trainingspause eingelegt, um auch vielleicht sich ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Wie schätzt du ihn ein? Wie geht er jetzt im Weiteren damit um?
Er ist ein ganz ruhiger, besonderer Typ. Und ich glaube, dass das, was der Entwurf verursacht hat, diese Art von Schmerzen und Schock, also ich hätte mich danach auch nicht mehr in dieses Tor gestellt. Und ich weiß nicht, ob Herr Hofmann große Lust hatte, wenn das Spiel ernsthaft vorgesetzt hätte, sich vor diese Kurve zu stellen, die ja explodierte. Und das Staunliche, das war ja blanker Hass, so habe ich es empfunden. Ich sitze auf den Presseplätzen im Stadion und hinter mir, wo auch VIPs sitzen, ja, was da an Hasstiraden losgelassen, das war erschreckend. Ich sage das nicht verallgemeinern, gibt es in jedem Stadion solche Idioten, gibt es auch in Bochum. Ich hätte mich da nicht mehr ins Tor gestellt. Und was das im Nachhinein mental macht, wenn so ein Mann wie Oliver Kahn, der einen Weltruf hat als Torhüter, wenn der dann, oder ein Schiedsrichter, der gar nicht da war im Stadion, wer der dann noch behauptet, er hätte Informationen aus dem Krankenhaus, dass Patrick Drewes überhaupt nichts hat, also dann muss ich sagen, dann ist bei mir, also wirklich, geht die Klappe runter und ich sage, bitte abschalten, kann nicht sein.
Was würdest du denn für eine gerechte Strafe jetzt halten vom DFB-Sportgericht?
Also ähnlich wie in Bochum, das Spiel muss 2-0 für den VfL Bochum gewertet werden, dann eine Geldstrafe für Union Berlin, die eingesetzt wird werden muss für Sicherheit. Und dann, auch das gab es in Bochum, eine Androhung einer Teilsperre der Tribüne, zum Beispiel dem Stehplatz-Fanbereich von Union Berlin, bei einer Wiederholung. Das waren die Strafen vor gut einem Jahr. gegen den VfL Bochum, die ich absolut als gerecht empfunden habe. Und genau so müsste das Strafmaß jetzt auch fallen, denn da muss ein Zeichen gesetzt werden. Stefan Effenberg, habe ich nicht begriffen, hat im Doppelpass gesagt, er rechne mit einem Wiederholungsspiel. Das würde ja dem Zufall Tür und Tor öffnen, dann, wenn meine Mannschaft dann demnächst irgendwie in einer schwierigen sportlichen Situation ist, dann werfe ich einen Gegenstand, versuche einen zu treffen, dann wird zwar eine Geldstrafe, aber das Spiel wird erstmal wiederholt. Und manchmal sind ja die Bedeutung eines Spiels viel höher als die Geldstrafen, die dann kommen. Also das wäre für mich der komplette Irrsinn, wenn das jetzt noch passieren würde. Und deshalb im Nachhinein, obwohl der VfL ja Protest eingelegt hat, war es ja richtig, das Spiel dann zu beenden. Denn damit steht das Endergebnis fest und ein Wiederholungsspiel gibt es ja gar keine Veranlassung mehr zu.
Also im Minimumfall ein Punkt dann für die Bochumer. Was sagst du denn zu der Tatsache, die ja auch viele dann bekritteln, dass der Holstein Kiel dann möglicherweise der Leidtragende einer solchen Aktion wäre, weil die dann in der Tabelle von Bochum überholt würden, wenn denn Bochum den Dreier zugesprochen kriegt?
Ja, aber ich sage ja, das ist ja dann bei Mönchengladbach, ja, die bekamen ja auch die Punkte, obwohl nach 60 Minuten, 70 Minuten noch lange zu spielen war und man weiß nie, wie ein Spiel läuft. Ich erinnere mich, da hatte der VfL kurz vor dieser Szene eine Druckphase und hatte die Chancen zu verkürzen. Da ist ja auch Mönchengladbach bevorteilt worden und welche Auswirkungen in der Tabelle, darf ich jetzt gar nicht mehr nachgucken, der Schnee von gestern. Aber das hat ja auch die, die im unmittelbaren Konkurrenzkampf zu Borussia Mönchengladbach standen, die ja auch gegen den Abstieg, glaube ich, so ein bisschen wackelten, die sind ja auch benachteiligt worden. Also da geht das ja nun mal. Und wenn das Sportgericht so entscheidet und mehrmals so entschieden hat, warum sollte es jetzt plötzlich ein anderes Urteil geben? Ja?
Ich kann die Gedanken von dir total nachvollziehen. Und es gibt die große Solidarität mit der Mannschaft. Du hast es schon angesprochen, auch in dieser, sag mal, Krisensituation. Die aktuelle Diskussion um das Feuerzeug kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Schwächen in der Mannschaft gibt. Wo siehst du die größten Schwächen in der Mannschaft? Sind die Leistungsträger weggebrochen, auf die man sich in den letzten Jahren verlassen konnte, sogar bei Siegen gegen Bayern München? Oder hat man nicht genug frisches Blut da rein? Ist der Kader zu dünn? Einen guten Trainer habt ihr ja geholt mit dem Dieter Hecking.
Den haben wir jetzt geholt. Aber was war vorher? Wir haben vorher auf der Trainerposition experimentiert. Wir hatten Thomas Letsch, der den VfL gerettet hat, der dann aber in der heiklen Phase, das wirst du sicherlich noch mal ansprechen, das Thema Manuel Riemann, als es darum ging, vor der Mannschaft auch Manuel Riemann damals nach den ersten Verstößen mal zu disziplinieren. Da hat er keine Rückendeckung bekommen von Patrick Fabian. Und das hat ihm natürlich auch in der Mannschaft geschadet. Und dann musste nach diesem Spiel in Köln, man muss sich vorstellen, im entscheidenden Spiel braucht man nur noch einen Punkt in Köln. Und man verliert das Spiel nach 1-0 Führung in der 90. und 91. Minute. Danach wurde dann gehandelt. Und dann holt man einen Trainer aus dem beschaulichen St. Gallen. Ein super netter Kerl, ein totaler Mensch, aber auch ein Visionär, der die Bundesliga weit weg kennt nur und der dann mit einem revolutionären Pressing die Welt erobern will und den Gegner schocken will. Und dieser Schock, der ging dann nach hinten los, auch weil der Nachfolger von Patrick Fabian, Marc Lettau, keine Gelegenheit schon am Anfang der Saison genossen hat, in der Mixzone am Rande des Spiels.
Das ist Ihre Millionenchance. Jetzt im Lotto-Jackpot. 20 Millionen Euro. 20 Millionen Euro. Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18. Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Spielt und manchmal auch offside der Mikrofone gelassen hat, den Trainer zu demontieren. Und das
kriegt
natürlich auch eine Mannschaft mit.
Warum hat er das gemacht?
Um von eigenen Fehlern bei der Transferpolitik abzulenken. Denn der Top-Transfer von Patrick Fabian noch mit initiiert, ist ein Spieler aus den Niederlanden, De Witt, der als der Messias nach Bochum kam und als unter Dieter Hecking immer noch kein Stammspieler. Der hat einen 4-Jahres-Vertrag bekommen. Es sind Spieler gekommen worden, ich tue dem Jungen vielleicht Unrecht, aber Jan, der hat in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga beim 1. FC Nürnberg kein Stammspieler gewesen. Der wird nach Bochum geholt für Geld, was er verdient, was hin, und er spielt momentan in der neu gegründeten Oberligamannschaft. Dann kommt ein Spieler, der Balde, der auch natürlich Sprachschwierigkeiten hat. Auch da hat sich niemand darum gekümmert, mal so einen Sprachgrundkurs zu machen, der dann überrascht ist, dass er als Nationalspieler zweimal zum Training kommen muss am Tag. Ja, und das sind alles so Sachen, die Ursachen. Und was Dieter Hecking jetzt geschafft hat, mit ganz klarer, nüchterner, sachlicher Arbeit, kompromisslos, auch mal mit einem Augenzwinkern, die Mannschaft hinter sich zu bringen. Die Mannschaft ist momentan wieder konkurrenzfähig. Nur es wird wahrscheinlich auch zu spät sein.
Und vor allen Dingen, er hat die Abwehr stabilisiert, er hat die Spieler ins Laufen gekriegt, aber der Sturm macht ja auch noch momentan große Probleme.
Ja, aber ich sag mal, so ein Hofmann, wenn ein Hofmann hat in der Relegation zwei wunderschöne Kopfballtore gemacht und den VfL gerettet. Die Flanken, die in dieser Saison Richtung Kopf von Hofmann gegangen sind, da komme ich mit einer Hand aus. Ich übertreibe jetzt, aber das ist so. Das ist ja auch eine Frage der Zulieferer. Und da fehlt es. Und jetzt kommt so langsam, kommt ein Medic, der kommt jetzt langsam ins Spiel. Also da haben ich nur schlechte. Sissoko hat das beste Spiel in Berlin überhaupt gemacht. Da kommt was. Aber das ist auch eine Sache, was wie ein Trainer die Mannschaft anpackt. Und da ist eben beim VfL, muss man ganz ehrlich sagen, kein Platz für Experimente. Da hätte ein Funkel hergemusst, mit dem wahrscheinlich auch gesprochen wurde. Und Hecking. Und da hat der Ilja Kenzig mit Hecking das Richtige gemacht. Und selbst wenn der VfL absteigt, dann wird das erhobenen Hauptes sein und nicht mit so desolaten Vorstellungen, wie wir sie dann auch, der tat mir auch leid, Markus Feldhoff, der das dann mal zwei Wochen übernommen hat, in Frankfurt. Denn das war eins der schlimmsten Fußballspiele, die ich je beim VfL Bochum erlebt habe.
Du hast den Fall Manuel Riemann schon angesprochen. Nochmal zur Erinnerung für unsere Zuhörer. Torwart des VfL Bochum wurde in der entscheidenden Phase der vergangenen Saison plötzlich rausgenommen. Es gab dann Klageandrohungen und jetzt ist er wieder begnadigt worden. Der gesamte Vorgang in diesen 6 Monaten mit Manuel Riemann lässt keine guten Rückschlüsse auf das Management der Mannschaft dann dazu. Eine solche Personalie muss man doch anders lösen, oder sehe ich das falsch?
Ja, aber dann fangen wir doch mal bei den Wurzeln an. Es ist, er hat mehrmals öffentlich im Stadion während eines Spiels ist er auf Mitspieler losgegangen und die Krönung war, als er nach einem Gegentor zur Auswechselbank dem Trainer Thomas Letsch rannte und Anzeichen erfordere die Auswechslung eines Abwehrspielers, wo jeder starke Trainer gewechselt hätte. Er hätte nämlich in dem Moment Manuel Riemann aus dem Spiel genommen. Solche Zeichen sind versäumt worden. Und wenn man diese Sachen nicht sanktioniert, dann verselbstständigen sich. Dann passiert das immer häufiger. Dann gab es verbale Auseinandersetzungen. Es gab keine körperliche Gewalt, was immer wieder mal geschrieben wurde. Aber es hat in der Kabine auch heftige Wortwechsel gegeben. Das alles ist von Patrick Fabian geduldet worden, ohne Sanktionen. Jetzt muss man wissen, dass Manuel Riemann einen Berater hat, der auch sehr eng mit Patrick Fabian verbunden ist. Hätte man nämlich bei diesen Aktionen Herrn Riemann abgemahnt, bei 3 Abmahnungen wäre eine fristlose Kündigung die logische Konsequenz gewesen. Und dann passierte das Spiel in Bremen, was an katastrophalem Fußball nicht zu überbieten war. Der VfL verlor und dadurch, dass Union Berlin in letzter Sekunde im Nachschuss den Elfmeter verwandelte, war der VfL in der Relegation. Und dann hat Patrick Fabian, so ist es glaubhaft überliefert, in der Kabine so etwas wie in der Politik, würde man sagen, die Vertrauensfrage gestellt. Wer zieht in den beiden Relegationsspielen bedingungslos mit? Und da deshalb soll, weil ich nicht dabei war, es von Manuel Riemann die Antwort gegeben haben, da bin ich raus. Das ist mit das Schlimmste, was ein Torwart einer Mannschaft vor den lebenswichtigen Spielen machen kann. Und daraufhin ist er beurlaubt worden. Und du hattest es gerade mal gesagt, ja, und dann begnadigt man ihn. Man hat ihn nicht begnadigt. Man hat dem Urteil des Arbeitsgerichtes einfach das vorweggenommen, weil man nach juristischer, mehrfach intensiver Prüfung gemerkt hat, dass Manuel Riemann den Prozess gewinnen wird und sich ins Training einklagen kann. Ja? Das war aber keine Willens- oder Herzensentscheidung, sondern es war eine reine vernünftige Situation, um diesen Prozess nicht zu verlieren, weil es hätte, es wäre zwei Tage später, wäre er dann im Training erschienen. Und das kann ein Mann wie Hecking, der souverän ist, managen. Und der VfL hat ihn nicht zurückgeholt, um ihn dann nicht spielen zu lassen. Das ist alles Unsinn. Der VfL hat mit Patrick Drewes und mit Horn zwei Torhüter, hat auch noch zwei sehr talentierte Nachwuchstorhüter. Ja. Und Manuel Riemann, da habe ich mich festgelegt, dafür werde ich auch angefeindet, Manuel Riemann wird beim VfL Bochum, wenn nicht was ganz Dramatisches passiert, wird beim VfL Bochum keine Minute spielen. Und jetzt haben ja, Didi Hamann hat sich da geäußert, ich weiß nicht, ich habe den beim Training vom VfL Bochum noch gar nicht gesehen, aber der hat gesagt, dass in der Rückrunde Manuel Riemann spielt. Also die Zeit, der Vertrag läuft noch ein halbes Jahr, die läuft gegen Manuel Riemann. Und ich verstehe nicht, dass er sich nicht mit dem VfL geeinigt hätte. Ist ja auch keine Sache des Geldes. Kriegt ja sein Geld regelmäßig, steht überhaupt nicht zur Diskussion. Und warum hat Manuel Riemann dann eigentlich einfach gesagt, er hält sich ja noch für Bundesliga tauglich? Warum einige ich mich nicht mit dem VfL und suche woanders eine Herausforderung? Es gibt bestimmt noch einen, die aufgrund der Qualität Manuel Riemann nehmen würde. Wobei man auch sagen muss, dass Manuel Riemann die Formkurve in den letzten zwei Jahren bei weitem nicht mehr da, wo sie einmal war. Ja, und es ist jetzt eine Vernunft-Ehe vom VfL Bochum und diese Vernunft, habe ich den Eindruck, teilt aber auch nur der VfL, weil wenn ich so manche Posts sehe und so, dann frage ich mich, ob das wirklich in der Situation, in der sich der VfL befindet, nicht doch irgendwie eine Unruhe herrscht. Aber da will ich nichts unterstellen. Nach außen hin ist alles im Moment friedlich, aber ich glaube nicht, dass er nochmal spielen wird. Und nach dem, was als Herzensbochumer, wenn mir ein Torwart sagt vor der Relegation bei der Einschwörung auf die Spiele, ich bin nicht dabei, dann schmeiße ich raus.
Torwart, Frage in Bochum für dich geklärt. Du hast gesagt, man ist gut aufgestellt mit der derzeitigen Nummer 1 und der Nummer 2, Timo Horn. Was müsste denn sonst noch vielleicht passieren in der Winterpause bei Bochum, damit man vielleicht mit neuem Personal da noch ein bisschen was machen kann? Geht da überhaupt noch was?
Also Ilja Kenzig hat ja gesagt, dass noch Gelder da sind. Natürlich hat es gestern noch ein Weihnachtsgeschenk für den VfL Bochum gegeben, was sich langfristig auswirken wird in Höhe von 1,5 Millionen. Denn Thomas Letsch hat in Salzburg unterschrieben. Wenn man davon ausgeht, der verdient 1 Million, dann verdient er jetzt in der Rückrunde eine halbe, dann die steht schon mal zur Verfügung und der hätte im nächsten Jahr auch noch auf der Gehaltsliste gestanden. Also 1,5 Millionen von der Kostenseite sind weg, macht dem VfL das Leben leichter. Dann hat man sich mit dem Sportdirektor Marc Lettau in dieser Woche auf eine Einigung geeinigt. Auch da wird sicherlich Geld eingespart.
Auf eine Trennung geeinigt, ja.
Aber der VfL Bochum braucht einen Stürmer, der trifft. Aber bitte, Sachen war ein Verein, dem es nicht so ganz gut geht in der Winterpause, der keinen Stürmer sucht, der trifft. Und da ist der VfL in der Nahrungskette natürlich ein bisschen weiter hinten angesiedelt. Und man weiß doch, Spieler, die in der Winterpause abgegeben werden, haben bei dem Verein keine Rolle mehr gespielt. Das ist doch Fakt. Denn ein Spieler, der super funktioniert hat, wird in der Winterpause nicht abgegeben. Und deshalb tue ich mich auch immer damit schwer, von alles in die Winterpause zu setzen, um da das Ei des Kolumbus zu entdecken. Hartes Brot für Ilja Kenzig, den Allrounder, aber wenn es einer schafft, dann schafft es Ilja Kenzig.
Es gibt ja einen Namen, der auch kursiert, den Kenzig auch mal so ein bisschen in den Mund genommen hat, wie ernst das gemeint war, kannst du uns vielleicht sagen. Christoph Kramer, Ex-Bochumer Junge, aktuell auf Clubsuche. Einer, der zumindest dieses Führungsloch sicherlich durch seine Erfahrung und durch seine Art stopfen könnte. Wie realistisch ist das?
Also zunächst mal, ich habe einen sehr engen Kontakt zu Christoph Kramer, der mich jetzt auch wieder bei einer Charity-Aktion unterstützt hat. Christoph Kramer ist natürlich auch vom großen Fußball mittlerweile, der hat ja in Gladbach auch kaum gespielt, sagen wir mal mindestens ein Jahr entfernt. Ja? Der hat zwar noch legendären Auftritt bei der Kleinfeld-WM gehabt, hat sich da auch verletzt. Also Christoph Kramer als Mensch, als Typ, alles wunderbar. Aber ich weiß nicht, ob er dem VfL da noch helfen kann. Und Ilja Kenzig hat das ja auch bei Bild aktuell oder Bild live gesagt mit einem Schmunzeln. Wenn das was Ernstes wäre und ernsthafte Verhandlungen, hätte Ilja Kenzig bestimmt gar nicht zu dem Thema gesagt. Also Christoph Kramer, die Chance, dass er uns helfen, theoretisch ja, aber ich glaube nicht, dass der VfL sich mit Christoph Kramer beschäftigt. Ich hätte ihn gerne nochmal gesehen. Sportlich kann ich es nicht beurteilen als Typ. Bereicherung, Publikumsliebling, wäre alles großartig. Aber zu entscheiden, ob er der Mannschaft hilft, ist Sache von Dieter Hecking und von Ilja Kenzig. Aber Christoph Kramer, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, kumpelhaft, wenn er mal so in 10, 15 Jahren wäre eine echte Bereicherung für die Traditionsmannschaft des VfL Bochum. Ich wünschte mir, ich glaube, dass Christoph Kramer noch dem einen oder anderen Verein helfen kann, ob er dem VfL auf dieser Position, wenn er Mittelstürmer wäre, würde ich ihn aus eigener Tasche bezahlen, aber im Mittelfeld, glaube ich, hat der VfL nicht die große Not.
Der Ex-Bochumer Leon Goretzka steht ein bisschen besser im Saft.
Ja, ne, aber der verdient im Jahr vielleicht, sage ich mal, ein Drittel des gesamten Bochumer Lizenzspielers.
Das ist schon klar. Und will ein bisschen Champions League spielen.
Der Traditionsmannschaft des VfL Bochum auflaufen. Das ist witzig, weil du es ansprichst. Ich engagiere mich ja seit 11 Jahren sehr im Bereich Charity. Und wir verlosen gerade ein Originaltrikot von Leon Goretzka und von Chris Kramer im Internet zugunsten der Aktion Lichtblicke. Und da sind die beiden schon mal vereint und vielleicht dann irgendwann auch mal in der Traditionsmannschaft des VfL.
Sag mal gerne die Internetseite, wo man die findet, damit sich Leute informieren, die das jetzt gerade hören, weil ich kenne die Aktion und sie ist wirklich sehr, sehr vorbildlich und dafür machen wir gerne Werbung.
Radio Bochum ist das, da findet man einen Link zu Lichtblicke. Ich habe jetzt, und da darf ich mir auf die Schulter klopfen, ich bin der größte private Spender, ich habe jetzt in 11 Jahren 230.000 Euro für Lichtblicke zusammengetragen. Wir hatten letzte Woche nochmal eine Trikotversteigerung, auch im Bermuda-Dreieck im Herzen von Bochum, mit ehemaligen Trikots von allen Spielern, die mal beim VfL so aufgetaucht sind, Sören Kolding und Thomas Christiansen. Und da sind wieder 13.000 Euro bei rumgekommen. Und solange ich die 250.000 noch nicht voll habe, mache ich da auch weiter.
Sehr schöne Aktion.
Super. Da drücken wir die Daumen, dass die schnell vorbei oder schnell zusammenkommen und vor allen Dingen noch deutlich mehr wird. Aber wenn du sagst, Trikotversteigerung, besonders gut ist doch bestimmt dieses Trikot von Ende der 90er gegangen, diese Farbexplosion mit dem Faber, glaube ich, war das, ne?
Ja, auch, aber noch, es waren noch zwei interessantere Trikots dabei und die eine ist eine ganz lustige Geschichte, die kennen nur noch Insider. Vielleicht kennt Pitt den Namen noch, Oliver Westerbeck. Ja, der war mal beim VfL übrigens der Schwiegersohn vom Torhüter Wolfgang Farian. Und der hat mal ganz kurz in Bochum gespielt und durchschnittlich hat er auch bei Duisburg, Homburg gespielt. Und der durfte mal, weil Anji Ivan verletzt war, mit der 10 spielen. Und das Trikot hatte vorne auf der Brust Opel. Und Opel ist ja nun seit 10 Jahren nicht mehr in Bochum. Und das hat natürlich einen stolzen Preis erzielt, genauso wie ein Opel-Trikot von Uwe Wickmann. Da hat eine Frau, die hat fast geheult, die hat das Trikot ersteigert, weil ihr Vater bei Opel war. Und das sind so Geschichten am Rande, wo man eigentlich sagt, warum das Trikot? Aber das war eben für Bochum etwas Besonderes. Aber ich habe auch noch eine andere nette Geschichte. Im Oktober ist ein Trikot von Lewandowski für 21.000 Euro bei mir weggegangen. Das hatte mir Hermann Gerland besorgt. Und ein Harry Kane-Trikot im Nachhinein für 17.000 Euro. Das ist dann schon eine andere Liga. Aber das ist auch das Gehaltsgefüge eben bei Bayern. Das ist auch eine andere Liga.
Wie gehen die Trikots von Tiger Gerland?
Ja, von Tiger Gerland, hatte von sich leider keins mehr. Das ist ja diese Raritäten. Heute sind die Trikots, die haben ja so viele Sätze, dass sie gar nicht mehr lagern können. Damals, zu Zeiten von Hermann Gerland, eine schöne Anekdote noch. Mein allererstes Trikot habe ich bekommen zum Aufstieg des VfL Bochum Anfang der 70er Jahre. Und der Spieler war der legendäre Hans Walitzer, Torschützenkönig sogar mal in der Bundesliga. Der ging dann nach Nürnberg. Und der hat mir nach dem entscheidenden Aufstiegsspiel gegen den Karlsruher SC, letztes Spiel, sein Trikot geschenkt und wurde eine Woche später zitiert zum Aufsichtsrat, damals zum Präsidium des VfL Bochum, und wurde wegen Veruntreuung von Vereinsvermögen zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er das Trikot Günter Pohl geschenkt hatte.
Und da fragt man sich immer noch, wie konnte er zur Legende werden? Wegen solcher Geschichten merkt man, glaube ich, da jeder Zuhörer, dass Günter Pohl wirklich eine Institution geworden ist beim VfL Bochum. Eine Aufsichtsratssitzung,
weil er ein Trikot geschenkt bekommen hat. Aber das mit dem Trikot, das hat sich ja noch weit in die 80er. 88, Halbfinale DFB-Pokal, schenkt mir Andrzej Iwa nach seinem Trikot. Mittwochspiel, DFB-Pokal, Halbfinale, 2-0 Bochum HSV, Bochum beim Endspiel. Am anderen Tag rief die Geschäftsstelle des VfL Bochum an, Frau Terno, die du auch kennst noch aus seiner Zeit in Bochum. Ja, Herr Pohl, haben Sie das Trikot von Andrzej Iwan? Ich sage, ja, das hat er mir geschenkt. Könnten Sie das bitte abgeben? Wir haben am Samstag ein Bundesligaspiel. Ich habe das abgegeben und Andrzej Iwan hat nach 3 Minuten das 1-0 erzielt und das Spiel hat, glaube ich, 5 oder 6-1 gewonnen. Wahnsinn. Also habe ich beigetragen zu diesem Sieg.
Du hättest ja auch jedes andere Trikot tragen können, weil damals hat man keine festen Nummern gehabt, es waren auch keine Namen drauf gedruckt.
Ja, aber diese Geschichte ist verbürgt.
Ja, das glaube ich dir auch jedes Wort dabei. Wahnsinn. Also der VfL Bochum, ich glaube, das hat jeder gemerkt, ist etwas ganz Besonderes und mit Günter Pohl noch ein bisschen mehr besonders. Oder, Malte?
Definitiv. Und das haben wir heute wieder gelernt. Günter, vielen Dank für deine Anekdoten und für deine Einblicke ins Seelenleben der Bochumer. Aber eine Sache muss in diesem Podcast noch sein, und zwar der Blick in die Glaskugel. Ich will jetzt nicht fragen, ob sie den Klassenerhalt schaffen. Mir reicht ein Tipp für das Spiel gegen Heidenheim.
Der VfL gewinnt 4-1.
Das ist mal eine klare Ansage. Dann werden ja schöne Weihnachten auf jeden Fall. Du trägst ja in unserer Übertragung hier einen roten Pullover. Ich vermute mal, du wirst auch noch als Weihnachtsmann durchs Bermuda-Dreieck laufen und Geld für Lichtblicke sammeln. Also toi, toi, toi.
Nee, ich muss ja hier neutral auftreten, deshalb nicht blau-weiß. Und rot und blau verbindet mich ja mit dem FC Bayern München. Ich habe einen sehr guten Kontakt zu Maxi Eberl. Und ich war einer der in Deutschland viel angefeindeten Menschen, die vor 51 Jahren die Fanfreundschaft zwischen dem VfL Bochum und Bayern München mitbegründet haben. Ich war dabei und ist ja eine der längsten Freundschaften in der Bundesliga überhaupt. Und wenn wir mal 10-mal verloren haben, dann gucke ich mir vielleicht auch im Fernsehen mal ein Bayern-Spiel an, damit ich weiß, wie das ist, wenn man gewinnt.
Vielleicht ja schon am Freitag. Könntest du ja auch gucken. Du bist ja erst dann am Wochenende im Einsatz. Das Freitagsspiel der Bayern gegen Leipzig könntest du ja gucken.
Ja.
Rot ist rot.
So, danke dir. Habe ich noch ein Schlusswort? Dann möchte ich allen Hörerinnen und Hörern und euch beiden ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Mhm. War froh, mal wieder zu plaudern. Ich entschuldige mich, dass meine Antworten, wie angekündigt, immer viel zu lang waren für einen Podcast.
Alles gut, alles gut.
Alles gut.
Aber wie bringt man, wenn man seit 65 Jahren zum VfL geht, wie bringt man das in so einem Podcast in kurzen Worten unter? Das ist schon sehr schwierig.
Das glaube ich. Ich würde sagen, du hast das genau richtig gemacht und
ich
perfekt
habe es versucht.
Für unser
Verhältnis. Sehr unterhaltsam. Wir sind zufrieden. Sehr unterhaltsam und ich glaube, unsere Zuhörer werden das genossen haben. Dankeschön, Günther.
Frohe
Schöne
Weihnachten.
Schöne Ebenso. Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Tschüss. Maria.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Treu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.